Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne große weite Welt. Heute ist der 29. März 2023. Ein eisiges Ambiente da draußen. Andreas, es wird in der Nacht immer noch sehr kalt. Übrigens, guten Morgen, du siehst sehr gut aus heute.
Vielen Dank, das sehe ich auch so. Ich habe auch gerade in den Spiegel geschaut. Also ja, so eisig kalt ist das eigentlich gar nicht. Es ist jetzt so um die 0 Grad. Es wirkt kälter durch den Restschnee, aber nachts sind es tatsächlich noch Minusgrade. Heute werden es Plusgrade sein, um die 3 Grad. Und wir erwarten einen schönen sonnigen Tag heute und darauf freuen wir uns. Der See liegt vor uns ziemlich klar, ein paar Wölkchen über dem blauen Himmel und er changiert. Und zwar ganz, ganz, ganz glatt, wie ein Ententeich ist der See.
Schön, sehr schön gesagt. Wir freuen uns auf den Frühling weiterhin, erwarten ihn sehnlichst. Und wir beginnen mal gleich mit einem Blick nach Amerika. Der Präsident der USA, der hat wieder mal für Kopfschütteln gesorgt. Und so manche Hofberichterstatter, auch deutschsprachig, kommen jetzt gar nicht mehr umhin, das auch zu erwähnen. Es sind nicht viele, die darüber schreiben, aber wir schauen mal in einen Artikel der Daily Mail. Das ist eine britische Tageszeitung, die hier schon sehr kritisiert haben. Denn Joe Biden hatte gestern eine Rede gehalten, und zwar dort, wo geschossen wurde, in Missouri. Warte mal, war das in Missouri? Ich muss gerade mal schauen. Das war die Covenant-Schule in, meine Güte, gibt es denn sowas, sage ich euch jetzt gleich. Und da ist ein Transgender-Mensch, ein ehemaliger Schüler, mit einem Gewehr hingegangen und hat Kinder erschossen und auch Erwachsene. Also ein dramatisches Ereignis. Und der US-Präsident hat dann in Washington im Weißen Haus dazu Stellung genommen. Ein Reporter hatte Joe Biden auf dieses, also in Anführung, Hassverbrechen gegen Christen hingewiesen. Und die 28-jährige transsexuelle Audrey Hale war es ganz genau. Und 6 Menschen sind dort gestorben. Jetzt habe ich es auch. Eine Schule in Nashville ist es gewesen. Und Herr Biden hat also da vor dem Mikrofon gestanden und hat auf die Frage oder die Feststellung, dass die Täterin oder der Täter es speziell auf Christen abgesehen habe, geantwortet: Ich habe keine Ahnung. Und er hat dann einen sehr geistesfernen Eindruck gemacht. Und bevor er auf die Schießerei übrigens auch nur sehr vage zu sprechen kam, hatte er, wie es hier heißt, die Nation in Erstaunen versetzt. Denn er hat vor laufender Kamera gesagt: Mein Name ist Joe Biden. Ich bin der Ehemann von Dr. Jill Biden. Ich esse Jenny's Ice Cream mit Schokoladenstückchen. Ich bin hierher gekommen, weil ich gehört habe, dass es hier Schokoladeneis gibt. Und dann hat er noch gesagt: Ich habe oben einen ganzen Kühlschrank voll. Sie glauben, ich mache Witze? Nein, ich mache keine Witze.
Ja, es ist wirklich unfassbar, was da gerade abläuft vor unser aller Augen. Und er repräsentiert hier aus meiner Sicht natürlich die größte Volkswirtschaft und auch die größte Politik, die Hegemonialmacht Nummer 1. Und dann wird ein solcher Totalausfall präsentiert als Präsident, was ja kaum noch zu ertragen ist. Also man kann das ja nur seinem Gesundheitszustand zuschreiben, dass es so ist. Und ich will da gar nicht mal draufhauen. Man stelle sich vor, ein Donald Trump hätte zu seiner Amtszeit nur an einer falschen Stelle im Zusammenhang einer solchen Tragödie nur gelächelt. Ich glaube, man hätte sofort den Rücktritt gefordert. Man hätte ihm Unethik vorgeworfen, moralische Verwerfungen und so weiter und so fort. Die Doppelmoral wird hier immer deutlicher. Wie wenig darüber diskutiert wird, nach dem Motto: Okay, man ist erschüttert, man findet das irgendwie nicht gut und unangemessen. Aber das war's dann auch schon. Übrigens möchte ich auch da mal ganz klar zu sagen: Aus meiner Sicht werden die Transgender-Personen dadurch dramatisch geschädigt, indem zum Beispiel ein Verbrecher, der jetzt Transgender ist, mehr oder weniger totgeschwiegen wird, nach dem Motto: Das sind ja grundsätzlich Opfer. Und wenn jetzt also unter den Transgender-Menschen also keine schlechten Charaktere mehr dabei sind, keine Kriminellen mehr dabei sind, dann wird hier ein Bild im Prinzip hinzementiert, was absolut unwirklich ist. Und das schädigt im Prinzip die Transgender-Menschen insofern, dass sie selber nicht wollen, dass sie bessere Menschen sind, sondern lediglich mit ihrer geschlechtlichen Problematik dort eben halt einen neuen Weg gewählt haben. Und diese Art und Weise, dieses Abwerten, finde ich wirklich unfassbar. Es ist wie der Feminismus, der die Frauen abwertet.
Ich habe fast den Eindruck, man hat diese Gruppe unglaublich gestärkt. Man hat ja auch Gesetze erlassen, Gesetze verändert, damit diejenigen die gleichen Rechte wie alle anderen Menschen auch haben, was sie eigentlich haben. Aber es wurden dann Sonderrechte eingeführt. Mit anderen Worten, man hat diese Gruppe gestärkt, was ja grundsätzlich gut und richtig ist, dass man sagt, jeder hat das gleiche Recht. Aber diese Gruppe wurde übermäßig gestärkt und ich habe jetzt den Eindruck, jetzt wo sie wirklich auf der Höhe sind, da fängt man an, die Menschen wieder zu spalten. Könnte das sein?
Ja, mit Sicherheit. Ziemlich klar kann man das erkennen. Menschenrecht ist ein Grundrecht, was alle Menschen auf dieser gesamten Erde haben. Ob schwarz, ob weiß, ob Mann, Frau oder transsexuell und was es alles gibt und wie auch immer orientiert. Aber in dem Moment, wenn ich solche Menschen aus diesen Gruppen, die einer Minderheit angehören, wenn ich die jetzt hochpushe und über die anderen stelle, dann spalte ich sie und schädige diese Gruppe damit auch. Denn die wollen ja nicht irgendwas Besonderes sein, die wollen einfach nur nach ihrer Fasson glücklich sein. Und das hat man ihnen auch zuzugestehen. So einfach ist das Ganze. Und wir sehen mit dieser Art im Prinzip dieses Hypens, dass damit die größten Schäden genau bei diesen Menschen verursacht werden. Wir sehen auch, die Menschenrechte hat man offenbar nur dann, wenn man in irgendeiner Form ein Problem hat. Transgender ist ja aus meiner Sicht erstmal ein Problem, wenn man in einem falschen Körper geboren ist und will das dann korrigieren. Da muss ja was gemacht werden. So, und alle, die in irgendeiner Form mit Problemen behaftet sind, haben einen Sonderstatus. Und ich sehe das ja auch, dass die Menschenrechte mittlerweile ja gefühlt nur noch für die gelten, die zum Beispiel auf der Flucht sind. Diejenigen, die zu Hause in ihrer Heimat wohnen, die haben offenbar auch keine Menschenrechte. So wirkt es auf mich zumindest. Das ist meine Meinung. Also man muss offenbar auf der Flucht sein, um überhaupt erstmal in den Genuss dieser Menschenrechte zu kommen. Das ist so dieses Typische der Spaltung.
Ja, es ist jetzt ein bisschen überspitzt formuliert alles, aber in die Richtung könnte es schon gehen. Ich habe gerade mal, während du hier gesprochen hast, habe ich mal unter aktuell eingegeben, Joe Biden Schießerei. Wer schreibt da was? Und ich gehe jetzt nur mal in ein paar Überschriften rein. Also der Münchner Merkur schreibt, Joe Biden sorgt für Kopfschütteln mit Eiscreme-Witz nach Schulmassaker. Die Frankfurter Rundschau schreibt, nach Amoklauf in Nashville, US-Präsident Joe Biden macht Eiscreme-Witze. Der Kölner Express schreibt, Biden macht Scherz, als es um Amoklauf in Nashville geht und lacht. Und dann sieht man eigentlich schon wieder, ProSieben meldet Bluttat in Nashville, Biden pocht auf schärferes Waffengesetz. Der Spiegel schreibt Attentat in Tennessee, US-Präsident Joe Biden drängt auf schärferes Waffenrecht. Und NTV, das war jetzt die 77. Schießerei an einer Schule in den USA allein in diesem Jahr. Also, und ja, es gibt so wenig eigentlich Kritik daran. Die Europäer, die deutschsprachigen Medien, die nehmen diese Peinlichkeit, dieses wirklich vollkommen daneben gegangene, nehmen sie gar nicht so wahr. Währenddessen, auch das findet man kaum in den Medien, scheint es so zu sein, dass die Anklage gegen Donald Trump, den ehemaligen US-Präsidenten, von der Staatsanwaltschaft in Manhattan fallen gelassen wurde oder gerade wird. Denn das hat Trump selber angedeutet, übrigens auch einer seiner Anwälte. Und nach einer Kundgebung in Waco in Texas, da kommen wir übrigens gleich noch drauf, sagte Trump zu Reportern in seinem Flugzeug, ich glaube, sie haben den Fall bereits fallen gelassen, sie haben absolut nichts. Und er hatte auch seine Kritik an dieser ganzen Causa geäußert und sagt, das ist ein vorgetäuschter Fall. In einigen fingierten Fällen haben sie eben einfach absolut nichts. Und einer seiner Anwälte, Lindsay Halligan, der hat gegenüber dem Nachrichtenportal Newsmax erklärt, dass die Ermittlungen gegen Trump wegen der Schweigegeldzahlungen an eine Prostituierte tot sein. Halligan ist der Überzeugung, dass dieser schwache Fall gegen Trump ohne eine Anklage enden wird.
Naja, gut, ich war ja eigentlich vorauszusehen, dass das Ding künstlich nach oben forciert wurde, damit man auch ablenkt von den völligen Ausfällen, die der amtierende Präsident Biden ja momentan zum Besten gibt. Das ist ja nicht das Einzige, was er macht. So ziemlich jede Rede verunglückt und jeder Auftritt verunglückt. Und ein einfaches Schreiten über einen roten Teppich verunglückt schon, weil irgendwelche Helfer dann ihn quasi wieder auf den Teppich drängen müssen, weil er sonst runterfällt. Also das sind ja alles wirklich unwürdige Dinge, die uns vorgeführt werden, wie ein alter Mann, der offenbar nicht mehr Herr seiner Sinne ist, mehr oder weniger wie eine Marionette da durchs Bild geschoben wird. Ich finde das unmenschlich gegenüber Herrn Biden, den ich dabei überhaupt keinen Vorwurf mehr mache. Aber was oder wer sind die Menschen, die dahinter stehen und diese Dinge einfach so steuern? Das finde ich dramatisch.
Ich finde ehrlich gesagt richtig gut, wie zum Beispiel die Familie von Bruce Willis umgeht mit seiner beginnenden Demenz. Also die machen keinen Hehl daraus. Sie geben Interviews dazu. Sie zeigen sich auch gemeinsam vor der Kamera oder in einem Foto und thematisieren das Thema. Und ich denke mal, damit ist auch wirklich viel mehr geholfen. Denn Bruce Willis ist ja für viele ein Held gewesen über viele Jahre hinweg. Und wenn dann eine solche Krankheit kommt, man kann natürlich auch über die Ursachen dieser Krankheit vielleicht mal ein bisschen offener in diesen Medien auch sprechen. Das sind ja unter anderem auch viele, viele Umweltgifte, die auf uns Menschen einströmen. Aluminium in Deodorants oder vom Himmel runter und so weiter. Und dann könnte man auch mal Ausleitungen diskutieren öffentlich. Wir machen das hier. Wir haben immer wieder auch Fachleute zu dem Thema, Ärzte, die sich damit beschäftigen. Aber diesem Thema muss man einfach anders beikommen, als zu versuchen, das zu verheimlichen und ehrlich gesagt diesen alten Mann, der wirklich auch oft tatterig wirkt, ich spreche von dem amerikanischen Präsidenten, da einfach vors Loch schiebt.
Ja, genau, das ist das Problem. Und ich sehe wirklich, dass wir lernen müssen, auch wieder uns auf die Ursachen und auf die Lösungen zu konzentrieren. Und das versucht man ja regelrecht zu umgehen. Also das ist generalstabmäßig mehr oder weniger, um alle relevanten neuralgischen Punkte herum zu manövrieren. Wenn zum Beispiel eine solche Waffentat dort stattfindet in der Schule, dann muss man sich mal die Frage stellen, was sind dafür die Ursachen? Das sind doch nicht die Waffen. Waffen erschießen keine Menschen. Menschen erschießen Menschen. Also was ist bei den Menschen falsch gelaufen? Das heißt, mit Waffenrechten wird doch die Ursache des Problems überhaupt nicht geregelt, sondern wir müssen einfach mal lernen, warum die Menschen in einer solchen Irrsinnssituation sind. Hier zum Beispiel auf dem Lande, wo wir leben, hat fast jeder eine Waffe. Das ist ganz normal hier. Alle Nachbarn haben so etwas. Aber es gibt keine Übergriffe, weil ich genau weiß, dass jeder, ist eine dünne Besiedlung, sehr konservativ hier aufgestellt, sich bewusst ist, welche Gefahr diese Waffe und vor allem auch der Mensch damit ausführt. Und ich habe viele Menschen gesehen, die gesagt haben, ich fasse keinen Tropfen Alkohol an, weil ich morgen mit meiner Waffe auf den Schießstand alleine gehe. Also auch diese Dinge laufen ab. Aber die Menschen sind mittlerweile in einer solchen Verwirrung. Und das wird ja schon gezeigt, alleine durch den amerikanischen Präsidenten, wer heute in führenden Positionen ist. Das spiegelt ja auch ein Bild für eine Gesellschaft wider.
Ja, Überschrift Verwirrung, ganz genau. So, und Donald Trump, der geht sehr frontal jetzt vor. Der möchte unbedingt die nächsten Wahlen im November 2024 gewinnen und hat jetzt am Wochenende seine erste große Wahlkampfrede gehalten. Und wir gehen da mal rein. Also ich möchte euch darauf aufmerksam machen, dass es ein Video gibt, das wir vor diesem Podcast heute eingestellt haben, wo ihr diese Rede übersetzt sehen könnt. Und er hat aber wirklich, man kann sagen, alle konservativen Register gezogen, die man so ziehen kann. Also links rot-grünen wird der Schaum vor dem Mund stehen, wenn man hört, was er da alles gesagt hat. Also Trump sagte, entweder kapitulieren wir vor den dämonischen Kräften, die unser Land abschaffen und zerstören und dies gerne tun, oder wir besiegen sie am 5. November 2024 mit einem Erdrutschsieg. Und er fügt an, entweder zerstört der Deep State Amerika oder wir zerstören den Deep State. Und spricht davon, dass Amerika an einem sehr entscheidenden Punkt jetzt steht. Natürlich thematisiert er die Themen und also alle aktuellen Ereignisse und sagt, entweder wir stürzen in einen gesetzlosen Abgrund mit offenen Grenzen und grassierenden Morden, Superhyperinflation, wie wir sie jetzt haben, die nicht abnimmt, und um sich greifender Korruption. Oder wir vertreiben Joe Biden und die Demokraten aus dem Weißen Haus und machen Amerika wieder großartig.
Ja, das sind große Worte. Gut gebrüllt, Löwe, würde man in der Augsburger Puppenkiste jetzt wahrscheinlich dazu sagen. Und es ist ja auch erst einmal eine richtige Aussage mit dem Deep State, mit diesen ganzen dämonischen Kräften. Ich unterstreiche das tatsächlich. Ich halte das auch für eine ganz dunkle Energie, die diese gesamte Welt umhüllt hat. Diese ganze rot-grüne totalitäre Agenda, die Menschen schädigt, die Natur übrigens schädigt, interessanterweise unter dem Deckmantel die Natur zu schützen. Und das ist das Perfide, was dahinter steht und erinnert ganz klar an George Orwell 1984, wo gut schlecht ist, Freiheit ist Gefangenschaft und Objektivität heißt dann öffentlich-rechtliche Medien. Das sind eben halt die Widersprüche, in denen wir leben.
Hast du was gegen öffentlich-rechtliche Medien?
Nein, nein.
Mhm, danke. Also Trump betont, dass er stolz darauf ist, seit Jahrzehnten der einzige Präsident zu sein, der keinen neuen Krieg begonnen hat. Mhm. Und er nimmt Bezug auf den Ukraine-Krieg und verspricht, diesen Krieg beenden zu wollen. Er sagt, es ist kein Zufall, dass der Deep State jetzt noch härter gegen ihn vorgeht, weil er will diesen Krieg beenden. Wörtlich, ich werde sehr schnell eine Einigung erzielen. Und ich kenne beide Parteien und man kann sie sehr schnell erzielen. Das geht nur über die Präsidentschaft. Aber da kontrolliert man das Geld, das ein- und ausgeht. Und er sagt, so wahr ich hier vor Ihnen stehe, ich bin der einzige Kandidat, der dieses Versprechen geben kann. Ich werde den dritten Weltkrieg verhindern, auf den wir zusteuern, denn auf den steuern wir zu.
Definitiv steuern wir darauf zu und wir sehen das an der Serie der Stellvertreterkriege, die schon gelaufen sind. Wir haben gestern Abend drüber gesprochen, Anfang der 30er Jahre, als Japan die Mandschurei überfallen hat. Das ist das Festland in China. Eva zuckt gerade zusammen, entschuldige, ich hole gar nicht so weit aus. Das waren letztendlich Stellvertreterkriege zwischen Russland und USA oder auch der Koreakrieg 1950 bis 53 oder Afghanistan 78 bis 80 und so weiter. Und jetzt ist es eben Ukraine. Und was wir jetzt momentan haben, und Japan spielt da eine ganz große Rolle für die Zukunft. Ich werde dafür Freitag etwas vorbereiten, um ein bisschen Licht in diese geopolitische Lage nochmal aus meiner Sicht reinzubringen. Für diejenigen, die es interessiert, wahrscheinlich kommt mein Thema ganz am Ende dann des Podcasts, aber für diejenigen, die es interessiert, die wissen dann am Ende kommt nochmal was. Und genau das ist der Punkt, denn wir steuern auf den dritten Weltkrieg zu. Das ist definitiv der Fall. Und das ist offenbar auch gewollt. Und es gibt eben halt eine Falle, in die man jetzt reingeraten ist als Hegemonialmacht. Und wenn jetzt beispielsweise Donald Trump sich besinnt und würde zumindest mit seinen Mannen dafür sorgen und natürlich auch mit Hilfe der eigentlichen Strippenzieher wie Straussianer und so weiter, ich habe öfters davon gesprochen, könnte man Amerika wieder zu einer Regionalmacht runterfahren und tatsächlich wieder groß machen. Die Möglichkeit würde aus meiner Sicht schon bestehen. Man müsste dann aber eine multipolare Welt zulassen, die Macht der UN wieder freigeben und der Welt zur Verfügung stellen und es nicht mehr als US-amerikanische Institution sehen und so weiter und so fort. Ja, das ist ein großer Weg, aber das könnte ein erster Schritt sein.
Ich kann mich erinnern, dass Donald Trump, als er noch Präsident war und die Mikrobengeschichte losging, sofort nach einigen Prüfungen sich entschlossen hatte, komplett aus der Finanzierung der WHO mit mehreren hundert Millionen Dollar auszusteigen. Und er hat auch die WHO als große weltweite Institution angeklagt. Und ich denke mal, das sind auch wirklich die Punkte, denen es jetzt bedarf.
Genau, und darauf müssen wir achten. Es wird ja immer relativ schnell gesagt, alles ist ein großes Spiel, alle hängen miteinander zusammen und alle ziehen an derselben Strippe oder an demselben Seil. Das ist richtig, aber nicht in dieselbe Richtung. Dann kann man auch am selben Seil ziehen. An den Taten müssen wir sie bewerten. Wenn ich sehe, wie reagiert ein Xi und was macht er? Wie reagiert ein Putin, was macht er? Wie reagiert ein Joe Biden, was macht er? Und auch dein Donald Trump. Dann kann ich feststellen,
Und Herr Scholz
zum Beispiel, ja, dann kann ich sehen, wer ist Systemspieler und wer ist kein Systemspieler. Natürlich kann man auch eine sogenannte Scheinopposition einbauen, die das Gefühl vermitteln soll, man ist dagegen. Aber wenn es dann um elementare Grundlagen geht, wie zum Beispiel Familienpolitik in Russland zum Beispiel, das ist ein ganz klarer Verstoß gegen die WEF-Regeln, Menschen zu entwurzeln und mehr oder weniger laut Harari zu Kohlenstoffhaufen macht, die man dann zombifiziert und entsprechend führen kann. Das heißt also, wir müssen genau darauf achten, wenn es elementare Entscheidungen sind, die gegen das System gefahren werden. Interessanterweise hört man vom WEF und von dem Great Reset momentan relativ wenig. Daran kann man erkennen, dass hier auch große Ablenkungsmanöver laufen, den WEF wieder so ein bisschen an die Seite zu bekommen aus dem Fokus der Angriffe. Wir sollten da übrigens immer dranbleiben.
Ja, machen wir übrigens heute. Ah. Es gibt sogar jetzt gegenteilige Aussagen von früheren, was zum Beispiel dein Freund Harari angeht. Aber da kommen wir nachher drauf, der sich jetzt von der KI ein bisschen distanzieren will. Also offenbar wollen die auch einen Ruf gut machen. Die versuchen jetzt wieder seriös aufzutreten. Aber ich denke mal, da ist schon viel Wasser verschüttet und in der Kanne ist nicht mehr viel drin. Aber ich möchte jetzt hier noch mal weiter auf die Trump-Rede eingehen, weil du auch gerade von der Familienpolitik gesprochen hast und eben auch von der Bildungspolitik. Er hat in dieser Rede angekündigt, ein neues Dekret zu unterzeichnen, um Bundesmittel für Schulen zu kürzen, die wörtlich unseren Kindern kritische Rassentheorie, Transgender-Wahnsinn und andere rassistische, sexuelle oder politische Inhalte aufdrängen. Wir werden den Kult der Gender-Ideologie besiegen, um zu bekräftigen, dass Gott zwei Geschlechter geschaffen hat, ein männliches und ein weibliches. Das ist O-Ton Donald Trump. Und er sagt, ich werde jede Biden-Richtlinie widerrufen, die die Entstellung unserer Jugend fördert. Und wir werden Männer aus dem Frauensport heraushalten. Ich werde keiner Schule auch nur einen Penny geben, wo eine Impf- oder eine Maskenpflicht besteht. Also er geht wirklich mit dem Finger in die Wunde und er kündigt an, so wie wir es früher getan haben, werden wir auch jetzt weiter unschuldiges Leben schützen, also gegen Abtreibung und die Meinungsfreiheit verteidigen. Und nun spricht er die Wahlen an, die ja im November nächsten Jahres stattfinden werden. Dazu sagt Donald Trump, ich werde Himmel und Erde in Bewegung setzen, um unsere Wahlen vollständig abzusichern. Unser Ziel ist eine eintägige Wahl, ausschließlich mit Stimmzetteln auf Papier.
Das wäre wohl vernünftig. Also diese Geschichte, die er reinbringt, nämlich das, was ja heute schon fast Ketzerei ist, wenn man sagt, es gibt nur zwei originäre Geschlechter, Mann und Frau, da muss man schon vorsichtig sein, wenn man so etwas sagt. Und ich bin natürlich auch der Meinung, dass es nur Mann und Frau gibt. Dass es beispielsweise Überschneidungen gibt innerhalb einer bestimmten kleinsten Gruppe, die man auch entsprechend den Menschenrechten würdig auch entgegentritt. Das ist doch völlig ganz klar, überhaupt keine Frage. Aber diese Gruppierungen dann nach oben zu pushen, ich bin ganz sicher, die ganzen rot-grünen Agenda-Experten im Hintergrund, die wissen das natürlich auch, dass es nur Mann und Frau gibt. Die wissen das sehr wohl. Die arbeiten mit Doppelmoral. Es geht hier um Machtstrukturen. Denn wir sehen ja, wie man mit Paradoxien arbeitet, zum Beispiel einen sogenannten menschlichen Klima, einen menschengemachten Klimawandel forciert, um mit diesen Methoden die Umwelt schwerstens zu schädigen. Das sind ja nicht Dummköpfe. Wir reden von beispielsweise der Geschichte des Rassismus. Ich hatte mir gerade mal angesehen, die ukrainische Verfassung, die habe ich gestern mir mal reingetan. Und da gibt es einen Artikel 16 in der aktuellen ukrainischen Verfassung, 2019 oder 20, das letzte Mal aktualisiert. Und da steht zum Beispiel drin, dass es nach Artikel 16 das Ziel des Staates ist, den ukrainischen Genpool reinzuhalten. Ich meine, das ist eine rassistische Doktrin, die dahinter steht, zumindest nach diesen rot-grünen Mustern, die sie sich selber vorgegeben haben. Und trotzdem will man also einen Staat forcieren, der eine Rassenlehre und eine Reinhaltung der Rasse nach Artikel 16, kann jeder reingehen, findet man auf Englisch, kann man übersetzen und so weiter. Und trotzdem wird darauf nicht geachtet. Und daran sieht man, dass es überhaupt nicht um die Sache geht, sondern es geht mehr oder weniger um eine Zielrichtung, die jenseits der offiziellen Überschriften stattfindet. Und da geht es um Machterhalt bzw. Machtkonzentration.
Donald Trump macht oder kündigt übrigens das an, was Wladimir Putin in Russland schon lange macht. Putins Familienpolitik sieht so aus, dass Babys gefördert werden, das heißt junge Familien mit hohen Geldsummen unterstützt werden, wenn sie Kinder haben. Und wenn sie mehrere Kinder haben, gibt es auch Staffelungen bis hin, ich glaube ab dem dritten Kind, so war es jedenfalls letztes Jahr noch, wird ein Minivan diesen jungen Leuten zur Verfügung gestellt. Und Donald Trump sagt jetzt, wir werden Babyboni unterstützen. Wir brauchen einen neuen Babyboom. Wir brauchen Babys. Das heißt, auch Nordamerika, auch hier in Kanada natürlich, wir leiden alle unter der demografischen Krise, genauso wie Europa. Dass du da andere Ansätze hast zur Lösung, Andreas, darüber haben wir ja schon oft gesprochen. Aber klar ist ja auch, wir kommen nachher auch zum Thema Zuwanderung nochmal, dass hier sozusagen auch eine Art Austausch stattfindet. Und Donald Trump wird wohl auch jungen Familien, wenn er Präsident wird, finanzielle Unterstützung gewähren, wenn sie Kinder bekommen.
Ja, und diese demografische Krise, die wir haben, ist ja letztendlich gemacht worden. Denn unterm Strich gesehen ist es normal, dass Völker mal größer, etwas kleiner werden. Das sind auch Pulsierungen, die da stattfinden. Und es ist natürlich absolut richtig, dass man zum Beispiel eine Volkswirtschaft oder auch einen Staat aufrechterhält, notfalls auch mit weniger Menschen. Aber wenn wir dann eben halt diese demografische Krise eben halt jetzt haben, dann können wir das Problem nicht lösen, indem wir zum Beispiel einfach nur sagen, Einwanderer sollen das Problem lösen, indem wir andere Länder ausbluten lassen, indem wir in ihre hervorragenden Leute, ihre CNC-Fräser, Gehirnchirurgen und so weiter alle abwerten, die momentan alle über die Grenze kommen und damit natürlich das andere Land ja auch ausbluten lassen. Das ist ja auch eine Form von Kolonialismus. Und jedes Land muss für sich national aus meiner Sicht ihre eigenen Probleme lösen unter Respekt der Nachbarn und eben halt der Respektierung der gesamten Welt und deren Umwelt.
Donald Trump hat in dieser Rede auch das Problem der Inflation angesprochen und sagt, wissen Sie, was diese Inflation überhaupt verursacht hat? Die Energie. Joe Biden hat die Energie beschränkt. Er hat es unmöglich gemacht, sie zu beziehen. Sie ging durch die Decke. Die Energie ging durch die Decke und mit ihr kam die Inflation. Und dann verspricht er, als Präsident werde ich den Albtraum der Inflation beenden und die beste Wirtschaft in der Geschichte der Welt wieder aufbauen, so wie wir es vorher hatten. Andreas, er hatte ja, als er noch Präsident war, hat er ja wirklich große Anstrengungen unternommen, um innerhalb des Landes die Wirtschaft zu stabilisieren.
Ja, hier muss man aber hier auch ganz klar sagen, das ist ein sehr starkes Wunschdenken. Er hat versucht, die Wirtschaft zu stabilisieren, aber die Wirtschaft ist nicht das Problem. Auch die Menschheit ist nicht das Problem, sondern das Problem ist das Finanz- und Geldsystem, was dort drüber ist. Das heißt, er müsste das weltweite Finanzsystem reformieren und das ist auch eine Nummer zu groß für Donald Trump. Was wir jetzt eventuell machen können, und das wünsche ich mir bei allen Politikern, die jetzt hoffentlich dann an die Macht kommen, dass dieses Thema überhaupt der Zusammenhänge, wie durch das Finanzsystem die Kapitalkonzentration zustande kommt, dass einzelne Menschen mehr Macht haben als ganze Volkswirtschaften und das nicht nur von irgendwelchen kleineren Ländern, sondern von großen Industrieländern, dass diese Dinge eben halt erklärt werden, begründet werden und dass hier an der Stelle die Ursache erkannt und diese Ursache dann auch behoben wird, nämlich durch einen entsprechenden Eingriff.
Also wir werden sehen, auf jeden Fall kann man, glaube ich, eins sagen. Trump war 4 Jahre Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Und er hat durch sein konservatives Denken und seine konservative Politik tatsächlich das Land auch in 2 Lager gespalten. Das meine ich aber im aufbauenden Sinne. Denn viele, man sagt, es sind weit über die Hälfte der Amerikaner, übrigens auch noch demokratisch Wählende, sind auf seiner Seite, erkennen zunehmend die großen Gefahren, denen Amerika ausgesetzt ist durch die linksliberalen Demokraten, die tatsächlich viel unternehmen, um das Land zu zerstören. Und ob Trump Präsident werden wird oder nicht, oder was noch alles getan werden wird, damit es nicht dazu kommt, das ist die eine Sache. Aber die andere Sache ist, dass Trump wirklich viel geleistet hat im Bewusstsein der Menschen, was den Naturgesetzen näher kommt und was nicht.
Ja, ich beobachte seine Entscheidungen und sein Wirken ziemlich genau und gleiche das nicht nur mit meinem Verstand ab, sondern auch mit meiner Intuition, mit meiner Empfindung. Und ich nehme ihm ab, dass er das Richtige will, zumindest in großen Teilen. Es gibt nicht diese pauschalen Lichtbringer und alle anderen sind die Dunklen, so einfach ist es auch nicht. Aber ich nehme ihm ab, dass er das Richtige will. Und das ist eine Grundvoraussetzung überhaupt, nämlich offen zu sein, wenn es dem eigenen Land und auch den eigenen Menschen dient. Wenn ich sehe, dass ein Donald Trump in Ohio bei dem Zugunglück dorthin fährt, persönlich Flagge zeigt. Natürlich hat das was mit Propaganda zu tun, aber er zeigt die Flagge, er zeigt, dass er sich für die Menschen interessiert. Und auf der anderen Seite zeitgleich Herr Joe Biden in der Ukraine ist und neue Waffendeals in irgendeiner Form verhandelt, um den Krieg dort weiter in Gang zu halten, am Köcheln zu halten, dann erkenne ich da sehr wohl Unterschiede. Und daran kann man sich orientieren und ich denke mal, viele US-Amerikaner machen das auch.
Ja, also wir werden das im Auge behalten, am Ball bleiben, werden weiter berichten und wir kommen jetzt zum nächsten Thema, Andreas, das sind die deutschen Staatsschulden und die deutschen Wirtschaftsnachrichten, die haben heute von einem Rekordhoch geschrieben, auf das jene deutsche Staatsschulden jetzt gestiegen sind. Man nennt das ja den Kampf gegen Corona, gegen die Energiekrise, gegen den Krieg. Also Bund, Länder, Gemeinden und Gemeindeverbände sowie Sozialversicherungen einschließlich aller Extrahaushalte standen Ende 2022, das muss man in Worte fassen, mit 2.367,3 Milliarden Euro in der Kreide. So das Statistische Bundesamt heute.
Ja, und das sind natürlich erschreckende Zahlen, weil die Menschen keine Vorstellung haben, wie viel das eigentlich ist. Dazu möchte ich eines sagen. Dabei handelt es sich hier bei diesen 2, fast 4 Billionen, das sind 2.400 Milliarden Euro, dabei handelt es sich um die expliziten Schulden. Das sind nicht die gesamten Schulden, die hier dargestellt werden, sondern die, die man bewerten kann. Es geht noch weiter um die sogenannten impliziten Schulden, die sich zum Beispiel ergeben alleine durch die Beamten. Das heißt, wir haben noch unglaublich viele Verbindlichkeiten gegenüber Beamte, die jetzt noch und öffentlich Bedienstete, die jetzt noch im Dienst sind und in den nächsten Jahren irgendwann in die Rente kommen und dann entsprechend ihre Altersversorgung beziehen. Würde man diese Summen, wie das ein Betrieb zum Beispiel in Deutschland machen muss, eine GmbH oder eine AG, die muss Rückstellungen bilden dafür. Das muss der Staat nicht. Das heißt, in diese Bewertungen würde jede GmbH letztendlich auch die zu erwartenden betrieblichen Altersversorgungen mit einstellen müssen, die die Schuldenquote des Unternehmens massiv hochhalten. Würde man diese Schulden bei dem Staat genau wie bei einer betriebswirtschaftlichen Bewertung genauso regeln, dann liegen die Staaten nicht zusammenzucken bei über 8 Billionen Euro und nicht bei 2,4 Billionen. Aber alleine die expliziten Schulden steigen jetzt ins Unermessliche, das muss man einfach ganz klar sagen. Und wenn jetzt auch noch die Zinsen entsprechend steigen, und die steigen ja im Moment, dann wird natürlich die Bedienung dieser Schulden immer größer, und wir können davon ausgehen, dass 20% der gesamten Wertschöpfung alleine nur für die Zinsen des Geldes ausgegeben werden, das bereits schon in den letzten Jahrzehnten ausgegeben wurde. Und das ist eine Katastrophe.
Also hier heißt es auch in dem Artikel, berücksichtigt werden nur Verbindlichkeiten gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich, also etwa auch Banken oder private Unternehmen im In- und Ausland. Und hier werden Experten zitiert, die in diesen wachsenden Verbindlichkeiten angesichts der höheren Kreditkosten Probleme sehen. Also zum Beispiel ING-Chefvolkswirt Carsten Breschke wird zitiert mit den Worten, die Schuldenlast führt bei den gestiegenen Zinsen dazu, dass Zinszahlungen im jährlichen Haushalt einen immer größeren Anteil einnehmen, hast du ja gerade auch schon gesagt, und damit das Geld fehlt für sinnvolle Ausgaben oder Investitionen. Und die Schuldenquote in Deutschland sei zwar verglichen mit anderen Euro-Staaten noch geringer, also wir können es uns noch leisten, sagt er. Allerdings ist der Anstieg ein deutliches Zeichen, dass auch Sondervermögen eben kein Vermögen ist, sondern ganz einfach zusätzliche Schulden.
Also ich will da mal ein Datum nennen. In ganz Europa ist die Verschuldung im Verhältnis zur Wirtschaftskraft ungefähr 420% im Durchschnitt. Das heißt, pro Euro, der wirtschaftlich in irgendeiner Form den Besitzer wechselt, also das sind die Vorgänge, die man Wirtschaft nennen, stehen 4,20 Euro Schulden. Das ist eine hoffnungslose Überschuldung. Und wenn wir jetzt noch sehen, dass jetzt der Zinssatz, und Zinsen sind ja die Leihgebühren für das Geld, das man sich leiht, und die müssen jetzt von diesem einen Euro auch noch mitfinanziert werden, dann kann man sich ungefähr vorstellen, wie fragil das System ist, an welchem dünnen Faden die gesamte Wirtschaft gerade hängt.
Ja, und die Länder stehen, also er sagt, spricht davon, dass dieses neu gegründete Sondervermögen beispielsweise für die Bundeswehr mit einer Kreditermächtigung in Höhe von 100 Milliarden Euro ausgestattet wurde, die im Jahr 2022 noch nicht in Anspruch genommen wurde. Die Länder stehen mit 606,8 Milliarden Euro in der Kreide. Das soll ein bisschen weniger sein als zum Jahresende 2021. Aber die Verbindlichkeiten der Kommunen, die sind gewachsen um 4,4% auf 140 Milliarden Euro, vor allem in Sachsen und in Bayern und in Baden-Württemberg. Hier heißt es noch, dass die Sozialversicherung einen Schuldenstand in Höhe von 36 Millionen Euro ausgewiesen hat, was auch einem Rückgang entspricht um 8 Millionen.
Naja, wir dürfen nicht vergessen, dass in den Kommunen die Bürger wohnen, in den Gemeinden, in den Landkreisen die Bürger. Also werden die Bundesschulden, werden die gesamten Orgien der Unterstützung anderer Länder mit Geld, das man gar nicht hat, nämlich Schulden, die man aufnimmt, um es dann anderen Ländern zu geben, geben, um sie zu unterstützen. Dass dann letztendlich diese Schulden, linke Tasche, rechte Tasche, verschoben werden in die kleinsten Einheiten und die Kommunen ächzen dann darunter. Und dann haben wir solche Phänomene, dass man Bürger aus ihren Wohnungen rausschmeißt, um eine Politik der Migration. Es geht nicht um Flüchtlingspolitik, es geht um eine Migrationspolitik. Das ist viel zu wenig unterschieden. Das wird alles pauschal so im Bausch und Bogen als ein Begriff Flüchtlinge. Und es ist eben halt diese Situation, dass dann die Menschen natürlich in den Kommunen aus ihren Wohnungen rausgeschmissen werden, damit die Neuankömmlinge dann eine Wohnung haben. Und das führt natürlich übrigens zu Aggression gegenüber den Neuankömmlingen. Und das ist die falsche Adresse. Denn die Menschen, die hierher gekommen sind, sind ebenfalls Existenzen, die in einer dramatischen Verwerfung in ihrem Leben stehen. Man hat sie weggelockt, man hat im Prinzip diese Agenda auch an der anderen Seite der Erde volllaufen lassen, um sie zu motivieren, das Land zu verlassen, um ihnen da etwas zu versprechen, was nicht gehalten werden kann, um dann eben halt dieses Aggressionspotenzial noch weiter zu steigern weltweit. Und das ist für mich die Agenda des Chaos, welches wirklich eindeutig abzuleiten ist, nach meiner Meinung, bevor du das jetzt nochmal berücksichtigst.
Ja, ja, deine Meinung ganz genau. Du bist ja schon ganz vorsichtig geworden, Andreas.
Ja, ja, ich muss ja, ich weiß ja, ich darf ja nur Meinungen sagen, ganz klar. Es sind keine Fakten, sondern nur Meinungen.
Du, wenn es mal Fakten sind, dann weisen wir das ja auch aus.
Ja, ich weiß ja da gar nichts aus.
Also, wir kommen zum nächsten Thema, das aber natürlich das Thema Finanzen erstmal weiterbleiben wird, denn die Bankenkrise spitzt sich weiter zu. Viel liest man im Moment nicht, eher so vereinzelte Meldungen. Und betroffen ist dennoch jeder, ob Bürger, ob Unternehmen. Die deutschen Wirtschaftsnachrichten, die berichten viel darüber. Zum Beispiel, dass die Gewerbeimmobilienrisiken jetzt ganz oben auf der Sorgenliste von den Banken stehen. Und du hast ja immer wieder davon gesprochen, dass es ein hohes Kreditausfallrisiko für die Banken geben wird, falls sich die Zentralbanken von der Zinsnulllinie entfernen. Und das ist ja nun mal jetzt der Fall. Und man kann die vielen, wahrscheinlich noch verborgenen Risiken wahrscheinlich gar nicht mehr erfassen. Wie hoch ist denn das Risiko, dass vorrangig US-Gewerbeimmobilienbesitzer ihre Kredite dieses Jahr nicht zurückzahlen können? Und was würde das für Investoren im deutschen Banksektor bedeuten? Vor allem aber, was heißt es für die deutschen Eigentümer von Immobilien? Das scheint ja alles zusammenzuhängen.
Gut, und jetzt kommt was mit Fakten. Das ist interessant. Jetzt kommt nicht meine Meinung, denn alleine im Jahr 2023, da wird eine Rekordmenge an gewerblichen Hypotheken auslaufen, nämlich nach einer sogenannten Zinsfestschreibung. Und die müssen jetzt neu verlängert werden. Und nun sind die Zinsen, wie du gerade sagtest, aber massiv gestiegen. Und gerade interessanterweise kleinere Banken in den USA, das ist übrigens in Deutschland ähnlich, die vielen Immobilienfinanzierungen werden über Kreissparkassen und Volksbanken gehandelt. Also auch dort ist eine Riesengefahr. Aber das ist die Situation. Gerade kleinere Banken in den USA halten ungefähr 2,3 Billionen US-Dollar, das sind 2.300 Milliarden, an gewerblichen Immobilienkrediten. Einschließlich Hypotheken für Mietwohnungen. Und das sind fast 80% der von allen Banken gehaltenen gewerblichen Hypotheken.
Andreas, die Immobilienkredite, das sagen jedenfalls die deutschen Wirtschaftsnachrichten, in Höhe von fast 175 Milliarden US-Dollar sollen in Schwierigkeiten geraten sein. Einige Banken hatten Kreditnehmer sogar aufgefordert, Vermögenswerte entweder zu verkaufen oder eine Zwangsvollstreckung zu riskieren.
Der Immobilienmarkt ist wirklich in einer extremen Großgefahr. Das möchte ich nochmal deutlich sagen. Und alle Menschen sind davon betroffen. Also bitte genau zuhören. Das ist mein Wunsch. Denn laut Branchenvertreter stehen insbesondere Kredite jetzt, die mit Bürogebäuden unterlegt sind. Damit beginnt es meistens im Fokus. Denken wir an die Wolkenkratzer, Gewerbeparks und andere Büroimmobilien. Und die haben in der Pandemiezeit massiv an Wert verloren, weil ihre Mieter neue Strategien, zum Beispiel durch Tele- und Homeoffice-Arbeitsplätze, jetzt eingeführt hatten. Und das ist ja auch der Grund, warum so viele Hotels zum Beispiel untergegangen sind in Deutschland. Denken wir nur daran, die sich auf Geschäftsleute und Seminare fokussiert hatten. Aber mal kurz zurück zu den Hypotheken auf dem Gewerbeimmobiliensektor. Damit wollen wir mal anfangen. Die höheren Zinssätze haben natürlich die Bewertungen der Immobilien recht massiv einbrechen lassen. Wir kennen das ja alleine beim privaten Haus- oder Eigentumswohnungsbesitzer, deren Immobilienpreise ebenfalls gerade herunterrauschen. Wobei der eigentliche Schub des Preisverfalls nach meiner Meinung noch weit vor uns liegt.
Du hast es immer gesagt, und das klingt immer blöd, wenn man sagt, ja, aber darüber reden wir ja schon seit langem. Die Dinge, irgendwann treten sie halt dann ein. Und dann schauen natürlich viele ganz erschreckt, ja, du hast es ja immer gesagt, aber wir wollten ja nicht drauf hören. Also die Eigentümer mit den variabel verzinsten Hypotheken, die müssen ja jetzt schon einen höheren monatlichen Schuldendienst zahlen. Während die Eigentümer mit Hypotheken mit festem Zinssatz die höheren Zinsen zu spüren bekommen, wenn sie eine Refinanzierung vornehmen müssen. Also da, auch da braut sich einiges zusammen.
Naja, und das mit dem festen Zinssatz der Zinsfestschreibung, das funktioniert natürlich auch nur so lange, wie die Bank noch halbwegs stabil bleibt. Andernfalls kann man im Falle einer Krise auch vorzeitig selbst diese Zinsfestschreibungen in Frage stellen. Auch das haben viele nicht auf dem Schirm. Also allein rund 270 Milliarden US-Dollar an gewerblichen Hypotheken in Besitz von US-Banken werden genau in diesem Jahr auslaufen. Und das ist die höchste Zahl, die jemals verzeichnet wurde. Finanzmathematiker, die weisen nach, dass eine große Anzahl von Ausfällen einige US-Banken dazu zwingen werden, Forderungen abzuschreiben und die Immobilien selbst neu zu bewerten. Das natürlich nach unten. Und das ist eine Lebensgefahr.
Und wie würden sich diese Szenarien auswirken auf den europäischen Bankensektor? Vor allem natürlich auf das Immobilieneigentum, was ja auch den privaten Häusle-Eigentümer interessiert.
Also fangen wir erst einmal an. Es gibt immer noch große Geldsummen von Anlegern, übrigens auch private Menschen, ganz normale Bürger, die in sogenannte offene oder auch geschlossene Immobilienfonds investiert haben. Der gerade unter älteren Bürgern, das höre ich immer wieder, oft genutzte Begriff des Betongoldes könnte sich jetzt relativ zügig zu einer absoluten Flop-Vokabel entwickeln. Und da gibt es viele Gründe, an der man diese hybride gewissermaßen Finanz- und Immobilienkrise festmachen kann. Allein hier geht es erst einmal um das hohe Zinsniveau, was viele sogenannte Experten tatsächlich überrascht hat, obwohl es eigentlich jeder wusste und man wundert sich, was das für Experten sind.
Aber sag mal, sehe ich das nicht richtig? Bei hohen Zinsen erhöhen sich doch auch die Gewinne für die Banken.
Das ist richtig, aber die Banken müssen sich ja auch refinanzieren und das kostet ja nun auch mehr. Das heißt, das Niveau hat sich nur etwas erhöht, aber das Problem könnte das gleiche sein. Außerdem besteht halt das Problem, dass durch das gestiegene Zinsniveau jetzt viele Kreditnehmer die Schulden gar nicht mehr finanzieren können. Und das führt dann zu den Forderungsausfällen und Banken müssen dann die Riesenabschreibungen vornehmen und die können existenzbedrohend sein.
Ich möchte jetzt aber doch nochmal darauf kommen, wie sich die Krise beim normalen Bankkunden auswirkt. Du hast ja gesagt, das Hauptproblem der Bankenwelt ist das extrem geringe Eigenkapital. Vielleicht kannst du noch mal kurz den Unterschied erläutern des Silicon Valley Bank Crashs und den Untergang der Credit Suisse. Man hat ja das Gefühl, es sind eigentlich dieselben Gründe verantwortlich im Bankensektor. Aber du hast gestern gesagt, das ist nicht ganz richtig, es so zu pauschalisieren. Vielleicht bekommen wir zu diesem Thema ja auch noch einige Fragen, denn ich denke, dass da viele sensibilisiert sind jetzt.
Ja, ich merke das an den Anfragen im Moment, ja. Es ist tatsächlich etwas anders, als viele Menschen glauben. Ich versuche das mal kurz aufzuräumen. Die amerikanische Silicon Valley Bank, die wirkt ja unheimlich modern und eventuell aber auch eher als Zeiterscheinung im Lifestyle, während die Credit Suisse daneben als traditionelle, hochseriöse Bank mit wunderbar gepflegten Hausfassaden in ihren Direktionen, teilweise Jahrhunderte zurück, alte Gebäude, wunderbar mit Riesendecken und Stuck, die erscheinen so im Markt. die ähnlich wie auch die Deutsche Bank als sicherer Anker allerdings für naive Anleger wirkt. Also bei dieser Krise muss man etwas genauer hinschauen. Die Silicon Valley hat eher tatsächlich seriöse Einlagengeschäfte getätigt, indem man nämlich die Überschüsse der erfolgreichen Start-up-Unternehmen, das war ihre Zielgruppe, eingenommen hatte als Anlage und Sparguthaben und diese Guthaben ihrer Kunden dann in ganz sogenannte sichere, langweilige, schon fast US-Staatsanleihen investierte. Und jetzt durch die Zinserhöhungen der Federal Reserve mussten nun viele Kunden ihre Gelder wieder abziehen, um die erhöhten Finanzierungskosten zu stemmen. Die haben ja auch noch Kredite in ihren Unternehmen und konnten nicht mehr so viel an die Seite legen. Und durch entsprechende mediale Berichte, die das Ganze begleitet haben, über Liquiditätsengpässe bei der Silicon Valley, wurde nun ein Bankrun regelrecht forciert, der das Unternehmen dann insolvent machte. Denn um die Liquidität wiederherzustellen, musste die Silicon Valley ihre US-Anleihen nun mit hohen Kursverlusten verkaufen. Denn niemand kauft natürlich zu einem Nominalwert ein festverzinsliches Papier, und das sind die US-Anleihen, mit einem niedrigeren Zinssatz, wenn man auf dem Markt ganz neue Anlagen mit einem höheren Zinssatz bekommt. Ist doch logisch.
Aber es ist doch so, dass auch die Credit Suisse ihre Crash-Ursache argumentiert mit dem plötzlich erhöhten Zinsniveau.
Das ist im Prinzip richtig, aber die Credit Suisse hat sich entgegen der Optik nach außen so ein bisschen schlicht verzockt. Gegenüber der Silicon Valley Bank muss man die Credit Suisse in den letzten Jahren, ich mache das mal ein bisschen salopp, eher mit einer mexikanischen Würfelbude oder mit einem Zockercasino vergleichen, die sich maßlos überschätzt hat. Und im Derivatehandel, das sind die sogenannten Wettgeschäfte, das sind Wetten, das hat überhaupt nichts mit Substanz zu tun. Und damit haben sie schlicht eine Bauchlandung auf vielen Gebieten gemacht. Ich möchte hier allerdings auch nochmal ganz klar anmerken, dass die Gründer der Credit Suisse beziehungsweise die aufrechten Bankiers der Vergangenheit, die gar nicht mehr da sind, niemals solche Spiele traditionell zugelassen hätten. Weshalb es mir auch ehrlich gesagt leid tut, diese traditionelle Bank jetzt hier abgestürzt zu sehen. Aber wir sehen ja auch, wie viele Anlagekunden mit festverzinslichen Wertpapieren, gerade die Asiaten, wir sprachen davon, ihre Investitionen in dieser Bank schlichtweg verloren haben. Die wurden auf Null gestellt.
Und was haben jetzt diese Banken gemeinsam, was die drohende Krise anbelangt?
Ja, das ist natürlich das ganz Klare. Es ist das viel zu geringe Eigenkapital, was die Banken haben. Ich sage mal so, wenn ich ein Unternehmen habe mit unter 10% Eigenkapital und würde zu einer Bank gehen, um einen Kredit aufzunehmen, würde mir keine Bank mehr einen Kredit geben, weil die sagen, viel zu gefährlich. Womit wollen sie denn haften, wenn der Laden mal nicht läuft, wenn sie sich mal verzocken, wenn mal irgendwas schiefläuft? Das ist uns viel zu gefährlich. Und das Eigenkapital ist deshalb bei gesunden Unternehmen eher 30% und höher. So sollte es sein. Bei der Credit Suisse waren es aber nur 6%. Und die Bankenwirtschaft hat sich dabei noch ein hohes Rating ausstellen lassen. Also eigentlich, dass es ihnen super gut geht.
Also wenn ich hier an deine Doktrin denke, die hier zu Hause gilt, nicht einen Cent Schulden zu machen und kein Geld von der Bank zu leihen, dann ist das hier schon ein ziemlich waghalsiges Manöver, wenn man das so sieht. Du hast ja gestern gesagt, dass sich durch diese nahezu Nulllinie bei den Hypothekenzinsen in den letzten 20 Jahren die Preise der Immobilien in die Höhe katapultiert haben. Und viele Eigentümer von Wohnungen oder Häusern, die haben sich gefreut über den Wertzuwachs, aber da gewöhnt man sich ja dran und denkt, das ist jetzt auch so. Aber der kam offenbar nicht durch die Nachfrage zustande, sondern durch die niedrigen Zinsen, sodass sich die Menschen eben auch teure Immobilien leisten konnten.
Richtig. Ich habe in meinen Beratungen in der Vergangenheit, in den letzten Jahren immer wieder gesagt, setzt mal fiktiv einen Zinssatz von 8% zugrunde. In einem gesunden System ist 8% ein Durchschnittszinssatz für eine Hypothek. Über 8 ist teuer, unter 8 ist billig. Aber wir haben uns daran gewöhnt, dass wir in eine ungesunde Zinspolitik gelaufen sind. Und aus diesem Grunde konnten die Leute natürlich, wenn sie nur 2% Zinsen hatten, natürlich ein Vielfaches auch an Schulden aufnehmen. Und das rächt sich jetzt. Ja, und jetzt steigen nämlich die Zinsen wieder an. Und die Preise, die werden für die Immobilien natürlich wieder nach unten rauschen. Und das haben viele nicht auf dem Schirm, dass die Preise auch wieder runtergehen können. Wenn jetzt überproportional noch Schuldnerausfälle zur Gesamtkrise dazukommen, dann gibt es neben dem jetzt schon erhöhten Angebot von Immobilienverkäufen, wir sehen ja, wie die Immobilienangebote immer mehr zunehmen, dann gibt es noch einen weiteren Schub an Zwangsversteigerungen. Kurz, dieses steigende Überangebot kann quasi zu einem Preiscrash führen. Das ist etwas, was wir uns noch gar nicht vorstellen wollen, was weitere Zwangsversteigerungen auslösen kann, weil nämlich bei einigen Hypotheken die Immobilie als Sicherheit für die Schulden dann nicht mehr ausreicht und weitere Vermögenswerte von der Bank dann als Sicherheit gefordert werden könnten. Also um es sich noch einmal klar zu machen, auch wenn man als Kunde einer Bank ordentlich seine Raten bezahlt, also den Kredit immer ordentlich bedient, kann die Bank trotzdem den Kredit kündigen, weil die Immobilie als Sicherheit eventuell nicht mehr reicht, weil der Wert angepasst werden musste. Und diese Gefahr erkennen nur die wenigsten. Die sagen, ich habe doch immer meine Rechnung bezahlt, ich habe jede Rate bezahlt. Da sagt die Bank, interessiert uns nicht. Die Sicherheiten sind buchhalterisch eben halt nicht in Ordnung. Übrigens, wenn man sieht, mit welchen Methoden die buchhalterischen Bewertungen der Bankeigentümer, wie die bewertet werden, also das ist wirklich eine reine Willkür mittlerweile. Aus meiner Sicht. Aber bei Bürgern werden andere Maßstäbe angewandt.
Es ist wirklich interessant, was du hier darstellst. Was kann man denn jetzt Immobilieneigentümern empfehlen?
Also ich rede mir ja ganz oft den Mund fusselig und ich mache mich auch manchmal oft unbeliebt. Ich weiß das. Denn mir ist natürlich klar, wie viele Emotionen an dem eigenen Nest hängen, in dem man wohnt. Aber es braut sich aus meiner Sicht eine Katastrophe zusammen. Deshalb würde ich, solange es noch geht, zu einem halbwegs ordentlichen Preis verkaufen. Ich sehe jetzt schon die Mails, die jetzt kommen. Wie soll ich verkaufen? Ich habe mich vorbereitet. Ich habe Tiere, ich habe Kinder. Ich habe mich hier mit meinem Garten vorbereitet. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Es ist wirklich eine schwierige Gewissensfrage, die dahinter steht. Und die kann ich nicht so pauschal wegbügeln, wie es sich hier jetzt vielleicht so klingen könnte.
Andreas, das heißt ja, dass die Eigentümer, die schuldenfrei sind, dass es denen jetzt besser geht, richtig? Denn es kann ihnen ja egal sein, wie viel Wert die Immobilie hat, solange sie von den Banken unabhängig sind.
Im Prinzip ist es noch so. Die schuldenfreien Eigentümer sind aus meiner Sicht noch nicht dran. Aber wir sehen ja schon eine Tendenz mit den neuen EU-Klimaschutzgesetzen und so weiter. Und da werden auch hier schwere Probleme verursacht und die werden dann auch den schuldenfreien Immobilieneigentümern auf die Füße fallen. Allerdings ist das natürlich eine ganz andere Qualität gegenüber denen, die verschuldet sind, ist mir auch klar. Denn ich kann leider eine unabhängige Rechtsstaatlichkeit nicht mehr erkennen, wenn ich alleine die Gesetzgebungsverfahren sehe, zum Beispiel intakte Heizungen rauszureißen, um dann für viel Geld neue Heizungen einbauen zu müssen. Ja, was ist denn mit demjenigen, der es nicht kann? Wir haben eine überalterte Gesellschaft, das sind Rentner, die haben ihr Leben lang auf ihre Bude hingespart, haben sie abbezahlt, vom Munde abgespart, zum Teil keinen Urlaub gemacht. Und jetzt kommen irgendwelche Leute und sagen, du musst die und die Restaurierungen durchführen, das Geld ist aber aus der Rente gar nicht da. Ja, was dann?
Und zu diesem Thema kommen immer wieder Anfragen hier, ob man die Immobilie zum Beispiel einem Verein, einer Stiftung, einer ausländischen Firma übertragen könnte, die man dann gründet, ob man auf diese Weise einer Enteignung ausflutschen kann.
Das setzt natürlich einen funktionierenden Rechtsstaat voraus. Juristisch gäbe es Möglichkeiten, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann keinen funktionierenden Rechtsstaat mehr ausmachen in Europa, der diese Gestaltungen überhaupt noch akzeptieren würde. Da habe ich absolut Zweifel. Diese ganzen kostenintensiven vermeintlichen Maßnahmen, die momentan unglaublich durch die Weltgeschichte in den vielen Foren und so weiter dargestellt werden, ob Verein oder sonst was, ich glaube nicht daran, es kostet viel Geld, das kommt noch zusätzlich drauf und letztendlich wird man das als Gestaltungsmissbrauch schlichtweg aberkennen.
Du willst ja ab Mai diesen Jahres Webinare geben, kleine Gruppen zum Thema Krisenvorsorge im Sinne des Vermögenserhaltes. Hast du das Gefühl, dass die Zeit überhaupt noch reicht?
Also grundsätzlich bin ich ja mehr ein Verfechter der Aussage, was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Wir müssen sehen, dass es jetzt eng werden kann. Das ist richtig. Aber man versucht, aus meiner Sicht mit allen Mitteln im System den Totalcrash, solange es irgendwie geht, herauszuzögern. Da ist man dran. Man sieht das ja an den Beruhigungstaktiken. Alles ist gut, Friede, Freude, Eierkuchen, die da rausgegeben werden. Ist dummes Zeug, ist falsch, aber man versucht es und viele Menschen lassen sich dann immer wieder einlullen. Und man versucht, diesen Crash so lange rauszuzögern, aus meiner Sicht, bis das neue digitale Geldsystem steht. Denn dann ist kein Bankrun mehr möglich. Wenn es kein Bargeld mehr gibt, kann keiner mehr Geld abheben und dann gibt es keinen Bankrun mehr. So einfach ist das Ganze. Und intern habe ich da einige, ich sag mal, EZB-Sachverständige an meiner Seite. Die sprechen da von Oktober 2023, bis das digitale Geldsystem frühestens fertig sein könnte. Aber das ist natürlich alles Spekulation, auch ganz klar. Also anhand der vielen Anfragen zur Vermögenssicherung hier bei uns und bei mir erkenne ich eindeutig, dass unsere Zuhörer schon wirklich geistesgegenwärtig auf der Spur sind. Und das ist ehrlich gesagt auch eine gute Entwicklung.
Also die Finanzwelt wird nicht untergehen. Ist ein schönes Schlusswort auch für dieses Thema. Man muss vorbereitet sein, geistesgegenwärtig. Dankeschön, Andreas, für deine faktenreiche Expertise.
Genau, meine Meinung, gern.
Nee. Das war jetzt nicht seine Meinung. Die hat er zwar einfließen lassen, unauffällig, aber danke. Es war wirklich auch für mich wieder aufschlussreich.
Gerne.
So, ihr Lieben, wir machen noch weiter, denn Schluss ist noch lange nicht, wie ich gerade sehe. Wir haben eine Meldung vorliegen, die ist aktuell von heute bei Report 24 erschienen. Die Überschrift lautet: Abnormal. 7 kollabierende Piloten in nur einem Monat. Und hier heißt es also, dass vor der Covid-Verimpfung die Herzprobleme bei Piloten ziemlich selten aufgetreten sind, zumal die ja auch sehr anspruchsvolle Gesundheitschecks über sich ergehen lassen müssen. Aber mittlerweile gibt es fast jeden Tag jetzt entsprechende Meldungen. Jüngster Vorfall am 25. März, als eine Boeing 737-800 der Fluggesellschaft Tarom mit 184 Passagieren an Bord von Timișoara in Rumänien auf dem Weg nach Hurghada in Ägypten war. Allerdings musste, wie es hier heißt, das Flugzeug über bulgarischem Luftraum wieder umdrehen, nachdem der Kapitän laut dem Co-Piloten handlungsunfähig wurde. Andreas, der 7. Vorfall alleine im März diesen Jahres.
Der 7., der bekannt wird. Also ich habe selbst ja auch einige Kontakte zu Piloten und höre da auch ganz andere Dinge. Das sind ja nicht nur die Flieger, die in der Luft sind, sondern auch die Piloten, die auf dem Weg sind zum Flughafen und dabei schon beispielsweise Herzprobleme bekommen. Und dass das früher nicht der Fall war, ist klar. Denn wie du schon gerade richtig sagst, die Piloten werden regelmäßig medizinischen Checks unterzogen. Die müssen fit sein. Wenn die jetzt extrem hohen Blutdruck haben oder irgendwelche anderen schweren Krankheiten, dann sind sie eben halt nicht mehr flugfähig. Aus diesem Grunde müssen sie aufpassen. Wir sehen aber auch, dass gerade die fitten Leute, denkt man, die vielen Sportler, die gerade tot umkippen überall. Sehen wir irgendwelche jungen Musiker, die auf der Bühne stehen mit Mitte 20, 30, Hip-Hop und was auch immer, die kippen einfach um und sind tot. Und man stellt sich fest, dass sie alle immer irgendwie geimpft und geboostert waren. Es ist doch einfach eindeutig. Wir hören das doch jeden Tag. Und dann wird dann erklärt, stattdessen in den Medien von Long-Covid. Das ist das eigentlich Verwerfliche bei dieser ganzen Geschichte. Anstatt jetzt diesem Irrsinn, diesem Fehler, jetzt endlich mal ganz klar zu nennen, diesen Fehler entgegenzuwirken, versuchen. Das ist wirklich wichtig. Stattdessen wird mehr oder weniger immer nur wieder Asche drauf und lass uns einfach nicht drüber reden.
Ja, es gibt jetzt mehrere freie Experten, die sich auch schon zu Wort gemeldet hatten, als der ganze Impfskandal losging und schon vorher vor der Zusammensetzung oder auch wörtlich vor der Gentherapie zu warnen. Das war zum Beispiel Wolfgang Wodak oder Stefan Hockerts, Professor Hockerts, mit dem ich übrigens gerade ein Interview aufgezeichnet habe, das wird nächste Woche bei uns eingestellt werden und der beide, also Wodak wie auch er und jetzt auch andere, sprechen ganz klar von einem Verbrechen an der Menschheit, was diese diesen Impfdruck, ich sage Impf, es müsste ein Spritzdruck eigentlich heißen, angeht. Und Hockerts hat zum Beispiel gestern gesagt, dass er absolut nicht dafür ist, einfach seidenweich jetzt halbherzige Lippenbekenntnisse von Entscheidern, Politikern oder wissenschaftlichen Beratern hinzunehmen. Er sagt, das sind Lippenbekenntnisse und die Leute wollen einfach in ihren Stühlen sitzen bleiben und wollen weitermachen wie bisher, sondern er fordert eine knallharte Aufarbeitung.
Ja, und das ist doch wohl ganz logisch. Hier ist auch die Justiz gefragt, weil diese ganzen Indizien sind ja zusammengeflochten, eine Beweiskette, die so eindeutig ist, dass doch sofort geklärt werden muss, dass zum Beispiel die Immunität von einem Herrn Jens Spahn aufgehoben werden muss, die Immunität des amtierenden Gesundheitsminister, das soll er ja sein. Und all diese Dinge, ein Wielert, ein Drosten, das sind alles Menschen, Montgomery, das heißt, das sind alles Namen im Prinzip, die natürlich in irgendeiner Form damit in Verbindung gebracht werden, die in einer dramatischen Form natürlich aufgetreten sind gegenüber Kritikern, denen man jetzt sagen muss, dass sie recht gehabt haben, offensichtlich. So, ich sage bewusst offensichtlich, denn das gilt die Unschuldsvermutung. Aber wozu haben wir denn eine Justiz, wenn diese Dinge nicht einmal mehr geprüft werden? Da sitzt ein Michael Ballweg über Monate in Untersuchungshaft oder in was auch immer für eine Haft, was das ist, und das mit immer wieder neuen Begründungen hin und her. Da geht es um irgendwelche Gelder, die unterschlagen worden sein sollen und wie auch immer das sein mag. Aber dann gibt es eben halt diese großen kapitalen Veränderungen, dass die Piloten im Prinzip während der Flüge reihenweise sterben und junge Leute alle sterben und man ganz eindeutig hier einen Zusammenhang vermuten kann, der doch einen Rechtsprozess aus meiner Sicht mehr als rechtfertigt.
Es ist ja auch so, es ist sehr gefährlich, wenn ich höre, da sitzen fast 200 Menschen in einer solchen Boeing 737 und der Kapitän kollabiert und das beherzte Eingreifen des Co-Piloten verhindert gerade noch ein Unglück. Aber bis jetzt ist es in Anführung relativ gut gegangen. Neulich hatten wir ein Video eingestellt, das ist in irgendeinem Land gewesen, in welchem weiß ich nicht mehr, wo die Kamera eines Busses, eines Schulbusses zeigte nach innen, dass plötzlich der Busfahrer kollabiert ist und ein 13-jähriger Junge beherzt nach vorne gerannt ist und den Bus zum Halten gebracht hat. Das sind ja alles neue Gefahren, auf die man sich einstellen muss.
Das habe ich gar nicht mitbekommen, ist ja schrecklich. Also ich kann nur eins darüber reden. Ich habe einen Bekannten, der ist Flugkapitän und der war im Ausland und die wollten gerade losstarten. Und dann ist er mit seinem Co-Piloten los und während der Taxifahrt zum Flughafen in einer Stadt in Südamerika ist dieser Co-Pilot kollabiert, musste sofort in die Klinik. Man hat ihn durchbekommen, der hing dann an Drops und so weiter. 2 Stunden später wären sie in der Luft gewesen. Und da macht natürlich auch das Fliegen schon ein gewisses unsicheres Gefühl. Und das soll es vielleicht sogar auch machen, weil man will ja an jeder Kante auch die Reisen für die Menschen mehr oder weniger so schlecht wie möglich dastehen lassen.
Und wenn man sich vorstellt, dass das Vorschriften waren, dass sich also Flugpersonal die Spritze geben lassen mussten, dann muss ich wirklich sagen, das kann man dann schon verstehen, wenn Experten, echte Experten wie Hockerts zum Beispiel von einem Verbrechen sprechen.
Ja, und wenn wir jetzt das Ganze nochmal vergleichen, ich möchte mich nochmal für die Bundeswehr, für die Soldaten hier einsetzen, wo nach wie vor diese Impfpflicht offenbar gilt, auch diese Boosterpflicht gelten soll. Also das kann doch wohl nicht wahr sein, bloß weil irgendeiner gesagt hat, das ist jetzt administrativ vom grünen Tisch entschieden worden. Die Gefahr ist für die Menschen unkalkulierbar. Und von vornherein hat Bhakti gesagt, die eigentlichen Folgeschäden dieser mRNA-Eingriffe, die werden erst nach 10 Jahren ungefähr überhaupt zu kalkulieren sein, weil das stückweise von Jahr zu Jahr eben zunimmt. Und das finde ich schon beeindruckend, dass man dann einfach so weitermacht.
Jo, also die Grünen wird's freuen, dass man sich unter diesem Aspekt auch überlegt, ob man wirklich noch lange Flugreisen macht. Aber ja, wir bleiben auch an diesem Thema dran. Neues von der Migrationsfront, das ist erschienen bei news.de heute mit der Überschrift Migration nach Deutschland, Zahlen explodieren. Interne Dokumente offenbaren die wichtigsten Flüchtlingsrouten. Ja, mit anderen Worten, die illegale Migration nach Deutschland nimmt drastische Ausmaße an. Es gibt ein internes Bundespolizeipapier, das nun lüftet, über welche Routen wie viele sogenannte Geflüchtete in die Bundesrepublik gelangen. Und die Zahlen sehen so aus: Letztes Jahr, im ganzen Jahr, sind 226.467 Asylanträge gestellt worden. In diesem Jahr könnte die Zahl deutlich überschritten werden. Alleine im Januar und Februar stellten bereits 54.000 Menschen einen Erstantrag auf Asyl. Das macht einen Anstieg von 85% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Und interne Lageberichte der Bundespolizei verraten, über welche Wege Hunderttausende Migranten eben auch nach Deutschland kommen. Da hat die Bild-Zeitung einen Bericht gebracht unter Berufung auf dieses interne Bundespolizeipapier. Drei Hauptrouten sind es demnach. Eine der wichtigsten ist die Ostroute. Auf dieser gelangen Migranten über Russland, über Weißrussland und Polen in die Bundesrepublik. Vergleichszahl zum Vorjahreszeitraum. Bis zum 28. Februar in diesem Jahr ist diese Zahl um 141% gestiegen. Und die meisten Flüchtlinge kommen aus Syrien, Afghanistan und Irak. Und auf der Mittelmeerroute von Tunesien und Libyen hierüber nach Italien, da sind seit Januar 2023 mehr als 21.000 Menschen schon angekommen, auch bei diesem Wetter. Das ist ein Anstieg von 255% im Vergleich zum letzten Jahr.
Ja, interessanterweise wird hier von Rot-Grün das Thema Kipppunkt überhaupt nicht erwähnt, denn hier ist es nämlich ein Kipppunkt und ich glaube auch, dass der schon wirklich überschritten ist, denn Kipppunkte gibt es, auch wenn man es jetzt vielleicht immer noch nicht beweisen kann, aber an dieser Stelle muss man sich eines nur vorstellen, es ist ja eine Minderheit noch, die nach Deutschland eingewandert ist. So soll es zumindest sein. Aber wir müssen jetzt natürlich, selbst wenn keine neuen dazu kämen, die Reproduktionsrate sehen. Da kommen wir zur demografischen Krise der Deutschen und kommen eben halt zur Bevölkerungsexplosion der Zuwanderer. Und wenn wir das ins Verhältnis setzen, dann können wir natürlich ausrechnen, dass in wenigen Jahren, nicht Jahrzehnten, natürlich logischerweise die sogenannten Biodeutschen in der Minderheit sind. Ob das jetzt wichtig ist oder nicht. Aber hier handelt es sich aus meiner Sicht um einen Kipppunkt. Aber leider wird dieser Begriff hier überhaupt nicht genutzt.
Ganz im Gegenteil. Man will mehr Migranten noch ins Land holen. Es gibt eine Pressemitteilung von Nikolaus Fest von der AfD. Die war mir zugeschickt worden. Das habe ich mir mal näher angesehen. Und da ist auch ein Weblink zu einer Abstimmung im Europaparlament beigefügt. Das haben wir heute auch eingestellt. Und zwar heißt es hier, dass gestern im Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres des EU-Parlaments über die Bestimmungen des neuen EU-Migrationspakts abgestimmt wurde. Einige Abstimmungslisten wurden erst am späten Abend, am Tag vor der Abstimmung, einige gar erst wenige Stunden vor eben dieser, in Umlauf gebracht. Entsprechend chaotisch, heißt es hier, verlief die Sitzung. Übrigens, wenn man sich das anguckt, ich habe da mal eine Weile reingeschaut, da ist ein völlig überforderter Sprecher, der die ganze Abstimmung leitet, der scheint krank zu sein oder so. Er macht einen völlig verzweifelten Eindruck. Das Ganze ein absolutes Chaos. Ihr könnt euch das anschauen. Das ist, ich glaube, vor dem Podcast heute eingestellt worden. Was ist da jetzt abgestimmt worden? Also die Abgeordneten waren kaum imstande festzustellen, worüber sie überhaupt abstimmen. Es erschien fast offenbar wie ein gewünschtes Chaos. Und diesen Berichten zufolge müssen Migranten künftig nur noch 3 statt 5 Jahre legalen Aufenthalt haben, um eine Arbeitsgenehmigung und einen langfristigen Aufenthaltstitel zu erhalten, also in der gesamten EU. Auch soll es ihnen ermöglicht werden, in andere EU-Mitgliedstaaten weiterzuziehen. Das war ja bislang immer noch gesetzlich blockiert gewesen. Andreas, das heißt, die meisten wollen ja eh nach Deutschland. Das ist dann gar kein Problem mehr. Der legale Aufenthalt in verschiedenen Mitgliedstaaten sowie Saisonarbeit und Berufsausbildung sollen dabei alle auf die besagten 3 Aufenthaltsjahre angerechnet werden. Jetzt kommt's. Die Kenntnisse über die Sprache oder Kultur des Aufenthaltslandes brauchen Migranten nicht vorzuweisen. Die Sprachkenntnisse sollen lediglich für die Buchung eines Hotelzimmers oder eine Bestellung im Restaurant ausreichen. Und selbst dann müssen die Mitgliedstaaten Sprachkurse anbieten. Das Asylverfahren soll beschleunigt werden. Die Entscheidung über einen Antrag auf langfristigen Aufenthalt sollte nicht länger als 60 Tage dauern. Und sobald die Verwandten eine Arbeitserlaubnis erhalten haben, können alle Familienmitglieder von Migranten automatisch nachziehen, unabhängig von ihrem Status.
Ja, und jetzt, man kann das einfach nur so durchlaufen lassen und kaum noch kommentieren. Aber wenn man das Ganze mal zusammenfasst, handelt es sich um eine Agenda der Vermischung in einem Land, wo im Prinzip Menschen reingeholt werden soll, um beispielsweise die Ureinwohner zu vermischen. Und das sind für mich rassistische Tendenzen. Es tut mir leid. Und jetzt stelle ich dagegen gerade noch mal die Ukraine mit dem Artikel 16, die die Reinhaltung der ukrainischen Rasse fordert. Im Artikel 16 der ukrainischen aktuellen Verfassung steht das drin. Und jetzt sehe ich so zwei, ich sage mal, Agenten nebeneinander. Die einen haben die Agenda der Vermischung, die anderen haben die Agenda der Reinhaltung. Beides sind aus meiner Sicht, ich sage mal, Vorgänge, die man als rassistisch einstufen kann. Meiner Meinung nach ist es so. Man könnte auch zum Beispiel sagen, man lässt die Natur so machen, wie es ist. Wer sich vermischt, vermischt sich von ganz alleine. Und wer eben halt sich nicht vermischt, der tut es eben halt nicht. Aber hier erkennen wir einen politischen Eingriff. Und das halte ich für wirklich nachdenkenswert. Ich drücke mich schon sehr vorsichtig aus, aber ich bin nun mal gegen Rassismus.
Der Herr Popp eiert herum. Das ist ein richtiger Eiertanz kurz vor Ostern. Aber ich verstehe das auch, weil das ist ja Minengebiet. Man kann ja hier nur verlieren, wenn man mehr als seine Meinung sagt. Deswegen, ihr habt auch einen Kopf, um selber zu denken, und ihr könnt die Dinge für euch selber einordnen. Der Nikolaus Fest, der ja Mitglied ist im Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres für die AfD im EU-Parlament, der hat folgendes Zitat dazu kommentiert: Wenn Sie denken, dass dies eine Kopie des Marrakesch-Pakts zur globalen Migration von 2018 ist, dann haben Sie recht. Es ist genau das Gleiche. Das EU-Parlament hat nun für den Import von Millionen von Migranten gestimmt. Eine Entscheidung, die von der großen Mehrheit der Bürger in den Mitgliedstaaten dezidiert abgelehnt wird. Das ist sowohl eine Missachtung der Demokratie als auch ein ungeheuerlicher Verrat an den einfachen Bürgern.
Ja, da möchte ich nichts zu sagen, das stimmt, sehe ich auch so.
Ja, ja, ihr Lieben, und die EU ist also ganz vorne, wenn es um die Veränderungen der Lebensbereiche der Bürger geht. Die EU hat ja jetzt endgültig das Aus des Verbrennermotors beschlossen, ab dem Jahre 2035, damit auch mehr oder weniger ja die Vertreibung der Automobilbranche aus Deutschland. Wir lesen ganz viel, dass Mercedes und BMW und so weiter, dass viele jetzt abwandern, ihre Werke auflösen. Und ja, Andreas, hunderttausende Arbeitsplätze hängen doch da auch mit dran. Was wird sich da tun?
Naja, ganz klar, wenn wir sehen, dass die Gesetze in USA so sind, dass man die deutschen Filetstücke nach USA zieht, denn in USA oder in Kanada spricht keiner von dem Verbot von Verbrennungsmotoren. Das ist offenbar ein europäisches Instrument und das passt zu den vorherigen Themen, die wir hatten, eben halt auch. Das sind alles europäische Phänomene, die wir dort haben. Und ich meine, wir haben es oft genug gesagt, der Ausfall des Wirtschaftsstandortes Europa, des Vorzeigewirtschaftsstandortes Europa in der jüngsten Vergangenheit, ist natürlich frei werdender Markt, den sich die anderen Märkte wie USA, China und sonstige im Rahmen einer neuen multipolaren Welt dann aufteilen können. Und Europa fällt dann eben halt zurück in eine Urzeit. Ob das gut ist oder nicht, das können wir einfach nur so dahinstellen. Aber ehrlich gesagt, wenn die Menschen es mit sich machen lassen, dann ist es eben halt so. Was will man dazu noch sagen?
Das Portal Inside Digital berichtet über die Zerstörung der Umwelt durch E-Autos. Und hier ist man ganz schön skeptisch, dass die Stromer zwar im Hinblick auf Öl- und CO2-Ausstoß als deutlich umweltfreundlicher angesehen werden als Diesel oder Benziner, aber hier heißt es, das ist doch nur ein Teil der Wahrheit. Denn auch für das E-Auto nimmt man Schäden an der Umwelt in Kauf, wie ein Bericht jetzt enthüllt hat. Und diese sind zwar nicht sofort sichtbar, könnten aber verheerend und irreversibel sein. Denn die Zukunft gehört ja mit diesen Entscheidungen jetzt den Batterien. Und das treibt die Nachfrage nach Rohstoffen an für die Herstellung von Akkus. Dazu gehören Nickel, Kobalt, Lithium, Kupfer. Und da terrestrische Ressourcen zur Neige gehen, wollen Bergbauunternehmen schon im kommenden Jahr damit beginnen, diese Rohstoffe im großen Stil aus der Tiefsee zu fördern. Ein Bericht der internationalen Naturschutzorganisation Fauna und Flora International enthüllt zunehmende Beweise für die Risiken, die mit dem Tiefseebergbau verbunden sind, einschließlich der Tatsache, dass diese destruktiven Auswirkungen umfangreich und eben irreversibel sein dürften. Einmal verlorene Biodiversifizierung oder Diversität in der Tiefsee lässt sich nicht mehr wiederherstellen, heißt es. Und immerhin, das ist vielleicht auch noch wichtig, spielt ja der Ozean bei der Regulierung des Klimas eine wichtige Rolle.
Naja, und da sind so viele falsche Annahmen drin. Alleine schon das Erste, was du sagtest, dass sie CO2-effizienter sind. Das alleine ist schon nicht wahr, denn es gibt nämlich auch CO2-neutrale Kraftstoffe für Verbrenner. Wenn man die natürlich nicht zugrunde legt und einfach sagt, als gäbe es sie nicht, dann steht das Elektroauto besser da. Das Hauptproblem liegt natürlich auch darin, oder eins der Hauptprobleme, dass wenn beispielsweise die Batterien von diesen E-Fahrzeugen, von diesen Stromern Schäden haben, dass das ganz schnell zum Totalschaden des Gesamtfahrzeugs führen kann. Auch ein Riesenproblem, was den Müll anbelangt und den Sondermüll, der daraus resultiert. Und die dadurch noch verstärkte Nachfrage nach weiteren Grundstoffen, womit dann eben halt südamerikanische oder sonstige Länder eben halt dramatisch umwelttechnisch zerstört werden. Also diese grüne Umweltzerstörungspolitik, es war mal eine Partei, die an den Markt gekommen ist, um die Umwelt zu schützen und hat sich entwickelt zu einer Partei, die die Umwelt zerstört wie keine andere konservative Partei vorher. Und das ist wirklich unfassbar, dass die Leute das immer noch glauben und dann auch so Schickimicki-Grünen, die dann beispielsweise mit ihrem Tesla durch München fahren, dann der Meinung sind, okay, wir trinken jetzt unseren Champagner und feiern auf unseren Wahlerfolg der Grünen. Es ist wirklich kaum zu beschreiben.
Also um das vielleicht noch mal hier ein bisschen zu verdeutlichen, die Leiterin der Abteilung Marine bei Fauna und Flora, Sophie Benbo, die sagt, wir wissen weniger über die Tiefsee als über jeden anderen Ort auf dem Planeten. Über 75% des Meeresbodens sind immer noch nicht kartiert und weniger als 1% der Tiefsee wurde erforscht. Was man allerdings wisse, ist, dass der Ozean eine entscheidende Rolle für das grundlegende Funktionieren unseres Planeten spielt. Das Ökosystem sei nicht nur für die biologische Vielfalt der Meere wichtig, sondern für alles Leben auf der Erde von entscheidender Bedeutung. Das heißt, der Verzicht auf Öl und alles andere und der Einsatz von anderen Stoffen fürs E-Auto wird zwar so manches Umweltproblem vielleicht lösen, kann dann aber andere hervorrufen, die die Experten heute noch gar nicht abschätzen können.
Ja, Verwirrung pur. Die anthropozentrische Hybris der Menschen, eben halt den Mars kartografiert zu haben. Wir haben also über jeden Quadratmeter auf dem Mars mittlerweile Kartenmaterial auf der Erde und über den Mond natürlich auch. Aber wie gesagt, der Meeresgrund, auf dem wir hier letztendlich auch mit leben, nämlich auf dieser Erde, ist gänzlich unerforscht. Anstatt die wirkliche Wissenschaft, sich mit der Natur auseinanderzusetzen, um von der Natur zu lernen, um daraus dann auch nach den Naturgesetzen zu leben, die sich finden in der geistigen Welt, aber auch in der Biologie, in der Chemie, in der Physik und all diese Disziplinen, die wir ja haben an den Universitäten. Man könnte so viel Sinnvolles machen. Aber das Einzige, was den Naturwissenschaftlern einfällt auf der Erde, ist, wenn sie überhaupt auf der Erde aktiv sind, dass sie irgendwie direkt oder indirekt in der Rüstungsindustrie zur Zerstörung von anderen Ländern beteiligt sind. Das zeigt so diese gesamte Verwerfung dieser Menschheit.
Ja, und während wir über solche Probleme diskutieren, da meldet sich die Internationale Agentur für Erneuerbare Energien, die heißt kurz IRENA, und die hat in ihrem jüngsten Bericht festgestellt, dass jedes Jahr 5 Billionen US-Dollar investiert werden müssten, um die globalen Klimaziele für das Jahr 2050 zu erreichen. Der Bericht, der als Weltenergieausblick bezeichnet wird, stellt fest, dass diese Investitionen erforderlich sind, um den weltweiten Übergang zu erneuerbaren Energien und die Reduzierung der Kohlenstoffemissionen zu beschleunigen. Eine Forderung, die laut einem Atmosphärenwissenschaftler völlig unsinnig ist, sagt er, da netto null komplett sinnlos sein.
Ja, es ist ein Sammelsurium in dieser Zeit von Artikeln, von historischen Dokumenten, einer Totalverwirrung und Verblödung der Menschheit. Das hätte ich nicht gedacht. Und eins muss man ja auch mal so sehen, dass wir den großen Vorteil haben, dass wir das miterleben dürfen. Denn das bedeutet natürlich auch für uns, dass wir damit, ich sag mal, viele Impulse bekommen, uns weiter mit dieser Thematik der geistigen Welt auch zu beschäftigen, um dann zu erkennen, diesen wieder zu widerstehen, einen Widerstand, einen inneren Widerstand zu haben gegenüber diesem Horrorirrsinn, der uns hier um die Ohren fliegt.
Ja, und die IRENA hat noch betont, dass diese Investitionen sowohl aus öffentlichen als auch aus privaten Quellen stammen müssen und fordert die Regierungen auf, Anreize, Investitionsrahmenbedingungen zu schaffen, um auch private Investoren anzuziehen. Und die IRENA, vielleicht noch zu eurer Information, ist eine zwischenstaatliche Organisation, die 2009 gegründet wurde, um den Übergang zu erneuerbaren Energien zu fördern und die weltweite Zusammenarbeit auf diesem Gebiet zu unterstützen. Ein Report 24-Beitrag war das. Mir reicht's für heute.
Ja, also wir kennen ja noch in unserem Alter die Schildbürger. Und wenn ich das vergleiche mit heute, da kommen die einen ja vor wie fundamental seriöse, wissenschaftlich orientierte Organisation gegenüber dem, was wir hier heute erleben dürfen. Unglaublich.
Wir sprechen immer wieder im Abendgebet darüber, ihr Lieben, wenn ihr kurzfristig mal verzweifeln wollt und euch fragt, was mache ich hier eigentlich in dieser Wahnsinnszeit mitten im Leben, dann kann man nur sagen, wir alle haben das sicherlich vorbereitet, um in dieser interessanten Zeit unseren Mann oder unsere Frau zu stehen, mit geradem Rückgrat, den Blick nach oben ins Gottvertrauen. Ich danke euch für heute und dir auch, Andreas.
Alles Liebe, bis Freitag.